Der Einsatz, der wurde ja von amerikanischen Spezialkräften des US-Militärs angeführt und durchgeführt. Und damit die Beamten diesen Einsatz üben konnten, wurde ja sogar das Haus von Maduro nachgebaut.
Ja, die haben offenbar wirklich einen kompletten Nachbau dieses Anwesens. Kane sagte ja bei der Pressekonferenz, sie wussten am Ende, was er ist, wo er sich aufhält, welche Haustiere er hat. Also sie müssen da wirklich extrem gute Geheimdienstinformationen gehabt haben.
Aber sieht ihn überhaupt noch jemand als Friedensstifter? Wie er ihn sich ja selbst nennt?
Er sich selber auf jeden Fall. Da ist immer damit angetreten zu sagen, ich werde die Epstein-Files alle veröffentlichen. In der Magerbewegung ist es ein ganz wichtiger Punkt.
Warum eigentlich?
Die Epstein-Files oder der ganze Epstein-Fall spielt in die Verschwörungserzählung rein, die wir bei der Magerbewegung immer wieder sehen.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Und damit ganz herzlich willkommen zur ersten Folge. In diesem Podcast möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen analysieren, was in den USA gerade passiert. Politisch, gesellschaftlich, kulturell. Warum Amerika sich verändert. Das Land, in dem ich groß geworden bin, das ich liebe, das mich fasziniert und das mich gerade auch beunruhigt. Umso mehr freue ich mich auf meinen ersten Gast, Spiegel-Korrespondentin Britta Kollenbruch. Britta hat zuvor lange für die Financial Times Deutschland gearbeitet und wurde unter anderem mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Kein Wunder, sie gehört zu den bestinformierten Journalistinnen, ist immer nah dran am politischen Geschehen und hervorragend vernetzt. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Britta. Willkommen bei The Wild House.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich wahnsinnig, heute bei deiner Premiere dabei zu sein.
Ja, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, das war ungefähr vor einem Jahrzehnt, damals in Brasilien. Dort waren wir beide für die Deutsche Welle. Jetzt berichten wir also aus Washington D.C. und müssen erstmal erklären, wo wir hier sind. Wir sitzen in einem Café in der 16th Street, direkt gegenüber vom Weißen Haus, keine 300 Meter entfernt. Du hast ja auch den perfekten Blick gerade.
Ich habe einen sehr schönen Blick hier an dir vorbei. Sieht man das Weiße Haus, das gerade in der Abendsonne schön angestrahlt wird und ein bisschen eher golden leuchtet fast.
Habe ich alles vorbereitet. Hier trifft sich in jedem Fall gern das Who is Who der amerikanischen Politik. Die Preise haben es allerdings auch in sich. Ein Kaffee oder Tee gibt es für stolze $8. Donald Trump kommt da vielleicht günstiger bei weg. Der Präsident trinkt ja weder noch, sondern vor allem Diet Coke. Wobei, wer weiß, was die kostet hier. Wir geben in dieser Folge einen Ausblick auf das, was uns dieses Jahr alles hier in den USA erwartet. Aber zuerst schauen wir selbstverständlich auf das, was uns seit 72 Stunden beschäftigt. Der Schlag der USA gegen Venezuela und die Entmachtung von Präsident Maduro. Vor Augen haben die meisten wohl noch das erste Bild dieser Operation von dem Staatschef bzw. Ex-Staatschef in Handschellen mit schwarzer Augenmaske und einem Ohrenschutz. Britta, warum Venezuela? Was genau hat der US-Präsident mit dem Land vor? Um Drogen und Demokratie dürfte es dabei wohl eher weniger gehen, oder?
Das ist die wichtigste Frage im Moment. Und man kann die aus verschiedenen Perspektiven gerade beantworten oder aus verschiedenen Gesichtspunkten von Mitgliedern seiner Regierung. Also wir haben da einmal Trump selber, dem es wohl vor allen Dingen um das Öl im Land geht. Das ist in den letzten Wochen, aber vor allen Dingen auch in den letzten Stunden tatsächlich deutlich klarer geworden. Aber dann hast du auch so andere Mitglieder in der Regierung wie Marco Rubio, zum Beispiel seinen Außenminister, der selber ein hohes persönliches Anliegen eigentlich hat an einem Machtwechsel in Kuba, wo seine Eltern herkommen, aber eben auch in Venezuela. Und dann gibt es andere Player wie Trumps Vize-Stabschef Stephen Miller, der so eine Art Obsession eigentlich, kann man das schon nennen, mit Drogenkartellen und Migration hat. Und all diese Sachen lassen sich im Prinzip in Venezuela wiederfinden. All das spielt da eine Rolle. Und dann gibt es noch die geopolitische Komponente, die mit reinspielt. Das ist der Gegenspieler China, der sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Lateinamerika und eben auch in Venezuela immer breiter gemacht hat.
Das dröseln wir jetzt gleich alles dann nochmal im Detail auf. Aber erst nochmal die Frage, was sagt denn eigentlich das Völkerrecht zu all dem, also zu dieser Aktion?
Das Völkerrecht ist da relativ eindeutig. Demnach hätte man das nicht machen dürfen. Die Frage, wie viel Donald Trump auf das Völkerrecht gibt.
Ja, er verkauft bzw. verteidigt das Ganze ja so als eine Art Polizeiaktion im Kampf gegen den Drogenhandel.
Was wir gesehen haben bei der Pressekonferenz am Samstag, als Donald Trump und Mitglieder seines Kabinetts da vor die Presse getreten sind in Mar-a-Lago, Trump war ja immer noch in Florida, ist, dass sie die Rechtfertigung oder ihre Erklärung für den Einsatz ist, dass es sich dabei um eine Festnahme gehandelt hat. Also keine Invasion eines anderen Landes, sondern dass sie im Prinzip dem Justizministerium so eine Art Amtshilfe gegeben haben und denen geholfen haben, eben zwei gesuchte Personen festzunehmen. Soweit so simpel. Das ist die Erklärung der US-Regierung.
Du hast ja eben schon Kuba angesprochen. Das wollte ich jetzt auch nochmal hier ansprechen. Vielleicht erinnert sich ja auch noch der ein oder andere an die sogenannte Sicherheitsstrategie, die die USA vor nicht mal einem Monat veröffentlicht haben. In dem Papier macht die Regierung ja klar, dass sie in Südamerika das Sagen haben. Donald Trump schickt mit der Aktion also auch ein Signal an andere Länder. Du hast es gesagt. Sind denn Kuba oder auch Kolumbien möglicherweise als nächstes dran, deiner Meinung nach?
Marco Rubio hat darauf eine relativ deutliche Antwort gegeben. Er hat gesagt, wenn er in der Regierung in Havanna säße, dann würde er jetzt etwas unruhig werden oder etwas besorgt sein. Das ist sicherlich denkbar, dass der Blick darüber geht. Vorerst werden sie jetzt, glaube ich, mit Venezuela erstmal genug zu tun haben.
Ja, und die Aktion ist ja nicht nur eine Botschaft an Latein- und Südamerika, sondern du hast es auch schon gesagt, ein Signal an China und Russland. Oder würdest du es eher eine Kampfansage nennen?
Ich weiß nicht, ob ich von einer Kampfansage sprechen würde. Ich glaube, die Aktion in Venezuela sendet sehr viele verschiedene Botschaften aus. Es ist eine innenpolitische Botschaft, aber wenn man an die anderen Länder schaut, dann ist das sicherlich eine Warnung und eine Drohung für Kuba und auch für andere Staaten in Lateinamerika, die vielleicht nicht das machen, was die USA gutheißen oder was die USA wollen. In der nationalen Sicherheitsstrategie ist es ziemlich einfach aufgedröselt. Ihr könnt euch auch anders verhalten. Ihr könnt auch mit China zum Beispiel kooperieren. Dann müsst ihr aber eben einen Preis dafür bezahlen. Ne? Dann erhöhen wir die Preise oder dann gibt es eben anderen Druck. Das ist die eine Komponente. Die andere ist die Frage, welche Botschaft sendet das eben an Russland oder an China? Ja, das kann in beide Richtungen verstanden werden. Das kann sicherlich zum einen als Machtdemonstration verstanden werden und das ist es definitiv gewesen. Also das war eine sehr eindrucksvolle Machtdemonstration, was das amerikanische Militär machen kann, wie gut die Geheimdienstinformationen sind, wie präzise das Militär dann zuschlagen kann auf der Basis dieser Informationen. Das andere ist aber, dass es auch die Botschaft aussendet, dass man in ein anderes Land reingehen kann, auch wenn es dafür völkerrechtlich keine Basis gibt oder so. Und das können natürlich Wladimir Putin oder auch Xi Jinping durchaus auch für ihre Zwecke interpretieren und sagen, naja, wenn die USA das in Venezuela machen können, dann können wir auch ähnlich zum Beispiel in der Ukraine agieren oder in Taiwan.
Ja, oder Grönland, hat er gerade gesagt in einem Interview, das hat er nochmal wiederholt. Ich zitiere, wir brauchen Grönland.
Es ist ein bisschen die Frage, wofür die USA tatsächlich Grönland brauchen. Die Möglichkeit dort zum Beispiel Truppen zu stationieren oder so, die wäre ja auch gegeben, ohne dass man gleich Grönland annektieren müsste.
Und diese Intervention in Venezuela, die erfolgt ja ohne die Zustimmung durch den Kongress. Was für Folgen könnte das denn haben? Jetzt einmal für Donald Trump, aber auch für die Regierung.
Üblicherweise ist es so, dass vor solchen Militärschlägen im Ausland mindestens der Kongress informiert wird. Eigentlich müsste der Kongress eben das auch absegnen. Also das wäre die Aufgabe des Kongresses. Dass Rubio im Vorfeld nicht mal die Kongressabgeordneten informiert hat, nicht mal die wichtigsten Vertreter der Parteien, das sorgt jetzt schon für sehr viel Kritik und das könnte tatsächlich auch nochmal ein Nachspiel haben. Also es wird sicherlich eine Aufarbeitung dessen geben und dann wieder die Frage, wie sehr das Donald Trump stört.
Aber was heißt Nachspiel? Einfach nur eine Anhörung, dass sie Rede und Antwort stehen müssen oder was genau?
Ja, es könnte eben dazu kommen, dass es eine Anhörung gibt, dass Marco Rubio und andere dort von den verschiedenen Ausschüssen aussagen müssen und da Rede und Antwort stehen müssen. Und wir haben in den letzten Wochen ja schon gesehen, dass es da, als es zum Beispiel um die Angriffe auf die vermeintlichen Schmugglerboote ging und daraufhin gab es eine Anhörung und die wurde eben auch von Republikanern unterstützt. Also da wird schon auch dann genauer hingeguckt und auch kritisch hinterfragt, was da eigentlich passiert. Und da wird sich, wenn es dazu kommt, Marco Rubio eben nicht verantworten, aber zumindest Rede und Antwort stehen müssen.
Der Einsatz, der wurde ja von amerikanischen Spezialkräften des US-Militärs angeführt und durchgeführt, darunter auch die Delta Force, das ist eine Einheit, die 2019 den damaligen Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat al-Baghdadi in Syrien getötet haben soll. Und damit die Beamten diesen Einsatz üben konnten, wurde ja sogar das Haus von Maduro nachgebaut.
Ja, die haben offenbar wirklich einen kompletten Nachbau dieses Anwesens, wie Trump sagte, inklusive aller Stahlträger, die da irgendwo verbaut sein sollen, dahingestellt, um das zu üben. Nicht um quasi ein Scheitern zu verhindern, sondern nur, dass es eben noch besser werden. Also dass das schon wirklich monatelang sehr präzise vorbereitet worden, zeigt auch, welche tiefe Einblicke sie quasi dort gehabt haben müssen, um eben in der Lage zu sein, all diese Pläne hier nochmal in die Tat umzusetzen und das nachzubauen und zu wissen, wie er sich dort bewegt, wo er sich dort aufhält. Also Kane sagte ja bei der Pressekonferenz, sie wussten am Ende, was er ist, wo er sich aufhält, welche Haustiere er hat. Also sie müssen da wirklich extrem gute Geheimdienstinformationen gehabt haben.
Und egal ob jetzt Venezuela oder vorher Nigeria, dort haben die USA ja mutmaßliche IS-Stellung angegriffen oder die Drohung gegen Iran. Donald Trump macht ja die ganze Zeit klar, dass er bereit ist, auch sein Militär einzusetzen, wenn es um amerikanische Interessen geht. Wie reagieren denn eigentlich seine Anhängerinnen und Anhänger, also die MAGA-Bewegung, die Make America Great Again-Bewegung, die ja eigentlich gegen jede Form der militärischen Einmischung im Ausland ist?
Er stößt ihn damit eigentlich vor den Kopf. Das ist ein bisschen die Frage, was daraus jetzt quasi folgt. Also eigentlich ist er angetreten mit genau dem entgegengesetzten Programm. Also zu sagen, weniger Auslandseinsätze, weniger Einmischung im Ausland. Und was er jetzt macht, und gerade das ist auch ein Riesenunterschied zu seiner ersten Amtszeit, ist eigentlich ein Mehr davon. Also ja, es gab die Angriffe im Iran im Sommer auf das Atomprogramm dort. Es gab, wie du sagst, es jetzt gerade die Luftangriffe in Nigeria. Im Jemen haben sie bombardiert. Es gibt an vielen Orten diese Einmischung und er ist eigentlich mehr im Ausland aktiv, war so die Kritik in den vergangenen Wochen als hier. Und das kommt bei seiner MAGA-Bewegung nicht gut an. Das wird kritisiert. Also wir haben jetzt gerade gesehen, wie Marjorie Taylor Greene, die sowieso mit ihm ja gebrochen hat, aber das nochmal ganz massiv kritisiert hat. Und es gab auch viel Kritik aus dem MAGA-Lager an der Bombardierung in Venezuela. Venezuela ist, glaube ich, insofern nochmal ein anderer Fall, als dass man sagen kann, niemand trauert jetzt Maduro hinterher. Aber wenn sich das jetzt lange hinzieht und es wirklich zu einer zweiten Welle und auch zu einem Einsatz von Bodentruppen in Venezuela kommen wird, dann dürfte er da mit seiner MAGA-Basis tatsächlich nochmal ein größeres Problem haben. Wo es gut ankommt, dieser Einsatz, ist bei den eher traditionelleren Republikanern. Die sehen natürlich ihre alte interventionistische Politik eigentlich, so eine Art Comeback dieser alten Handlungsweise
von vorher. Aber sieht ihn überhaupt noch jemand als Friedensstifter? Wie er ihn sich ja selbst nennt?
Er sich selber auf jeden Fall. Und Leute aus seinem Kabinett sagen ihm das offenbar auch immer noch wieder, aber jetzt bei der Pressekonferenz ja auch wieder zu hören. Es verfängt natürlich. Er sagt ja mittlerweile, er habe irgendwie 8¼, ist jetzt, glaube ich, im Moment der aktuelle Stand, was er da zählt, an Konflikten befriedet. Und er zelebriert das sehr, wenn er jetzt wirklich irgendwann mal auch noch den Friedensnobelpreis bekäme. Würde er sich, glaube ich, sehr bestätigt sehen. In der Basis verfängt, glaube ich, schon immer noch seine Erzählung, dass er eben diese ganzen Konflikte gelöst hat. Und da wird schon sehr stark auch gesehen, dass er eben sich dafür einsetzt und das wirklich bemüht. Und da herrscht schon der Eindruck vor, dass man sagt, so, er will das ja und er gibt sich wirklich Mühe, da irgendwie Frieden in Israel, also zwischen Israel und Gaza zu vermitteln und auch zwischen der Ukraine und Russland. Das wird schon honoriert, ja.
Und jetzt mal mit Blick auf alle Angriffe, da habe ich noch was Kurioses. Den Angriff hätte man vorhersehen können. Das sagen einige User im Netz und machen das an Pizzabestellungen fest. Also an ungewöhnlich vielen, die aus dem Pentagon kommen. Das soll auch beispielsweise während Israels Großeinsatz auf den Iran gewesen sein. Es gibt inzwischen sogar Online-Live-Statistiken, also ein Pizza-Index. Was ist da dran?
Es gibt ja immer wieder diese Hinweise darauf, dass wenn es irgendwie Truppenbewegungen gibt, es erinnert mich so ein bisschen an diesen klassischen Fall, dass irgendwie die US-Soldaten alle joggen waren und ihre Tracker anhatten und man deswegen sehen konnte, wo sie sich gerade aufhalten. Pizzabestellungen im Pentagon sind offenbar ein gutes Indiz und ich weiß nicht, ob man es wirklich dann hätte sehen können, was da kommt, aber... Es ist ein Indiz. Hier wird auf jeden Fall, das ist definitiv eine Erkenntnis, sehr viel Pizza gegessen. Also wenn etwas bestellt wird, dann Pizza.
Das kann ich gut nachvollziehen. In den USA überschlagen sich ja gern mal die Ereignisse und man weiß gar nicht so wirklich, was man oder über was man zuerst berichten soll. Auch heute am January 6, der Podcast hat nämlich an diesem geschichtsträchtigen Tag Premiere. Der Sturm aufs Kapitol jährt sich zum 5. Mal und zum 1. Mal mit Donald Trump zurück im Oval Office. Er nennt den Tag ja Tag der Liebe. Wie begründet er das eigentlich?
Also was Donald Trump wirklich gelungen ist in den letzten 5 Jahren, ist so eine Art Täter-Opfer-Umkehr. Also aus den Tätern hat er wirklich Opfer gemacht und die haben im Prinzip sich für ihr Land, für ihr Vaterland dort eingesetzt und gekämpft und für die Demokratie eingesetzt. Also das ist wirklich beeindruckend, wie ihm es da gelungen ist, das Narrativ zu übernehmen und umzuschreiben.
Ja, viele werden sich an die Bilder erinnern, wie mehrere hundert Trump-Anhängerinnen und Anhänger das Kapitol stürmen, um die Bestätigung von Joe Bidens Wahlsieg zu verhindern. Es gab Tote und Verletzte. Meinungsumfragen zeigen, das ist eben auch schon ein bisschen angesprochen, dass über die Jahre mehr und mehr Amerikaner hinter dem Sturm aufs Kapitol stehen, sehen den nicht oder nicht mehr als Angriff auf die amerikanische Demokratie. Wie erklärst du dir das?
Es gibt diese zwei sehr starken Erzählungen, wenn man auf den Tag zurückblickt. Für die einen ist das wirklich ein absolutes Horrorszenario, was sich damals abgespielt hat, ein Angriff auf die Demokratie. Und für das andere Lager ist es das genaue Gegenteil. Es ist wirklich der Versuch gewesen, hier eine gestohlene Wahl zu retten oder irgendwie da Gerechtigkeit hinzubringen. Und diese Erzählung hat sich über die Jahre eher noch verstärkt und ist jetzt natürlich dadurch, dass wir mit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus auch gesehen haben, dass eben die verurteilten January 6 Straftäter, die hinter Gittern saßen, teilweise auch lange Haftstrafen hatten, dass die begnadigt worden sind und so. Das unterstreicht das natürlich, wenn man irgendwie sieht, dass es dann von institutioneller Seite quasi auch gut geheißen wird oder eben nicht mehr verfolgt wird. Das verändert natürlich was, weil wenn es von institutioneller Seite kommt, dann muss da ja auch irgendwie was dran sein. Das spielt natürlich dem Ganzen sehr in die Karten.
Ja, und Donald Trump selbst wurde ja auch angeklagt für seine Rolle bei den Vorgängen. Die Anklagepunkte: Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsieges von Joe Biden, Behinderung gegen das Wahlrecht. Was ist eigentlich aus den ganzen Ermittlungen geworden? Wie ist da der aktuelle Stand?
Das ist im Prinzip mit dem Wahlerfolg von Donald Trump sind auch diese Ermittlungen eingestellt worden, weil es das ungeschriebene Gesetz hier in den USA gibt, dass man nicht gegen einen amtierenden Präsidenten ermittelt. Das heißt, was letztes Jahr passiert ist, war, nach dem Wahlsieg Trumps hat der Sonderermittler genau diese Ermittlungen auf Bundesebene eben eingestellt. Und das führt zu dem Ergebnis, dass man zwar in dieser Zeit, in der Biden quasi im Weißen Haus war, es durchaus einen Punkt gab, an dem es so aussah, dass es so viele Ermittlungen und Anklagen und Verfahren gegen Trump gibt, dass er für irgendetwas da doch belangt werden müsste. Aber dadurch, dass sich das so hingezogen hat, sind all diese Verfahren und Ermittlungen nun vom Tisch und es ist nicht dazu gekommen. Es wird hier diskutiert, ob es da auch ein Versäumnis bei den Demokraten gab. Und wenn man zurückblickt, dann haben gerade diese Ermittlungen, die auf den Sturm aufs Kapitol zielten oder die sich damit beschäftigten, die haben erst sehr spät angefangen. Also das hat tatsächlich, glaube ich, fast anderthalb Jahre gedauert, bis es da zur Ermittlung gekommen ist. Und dann sind die schlichtweg nicht vor der nächsten Wahl fertig geworden. Wohl auch, weil eine der Annahmen war, dass Donald Trump nicht noch einmal eine Wahl gewinnen würde, weil das, was quasi am 6. Januar damals passiert ist, so schlimm war, ein so starker Angriff auf diese Demokratie hier in den USA, dass so einer nicht noch einmal gewählt würde. Und das andere war eben, es gab natürlich auch sehr viele andere Verfahren dazu führen, eine Ermittlung zu führen. Und die Sonderermittler und die ganzen Ermittler haben sich erstmal darauf konzentriert, quasi die Kapitolstürmer zu ermitteln und anzuklagen und hinter Gitter zu bringen.
Ja, und wenn es ein Gesicht des Ganzen gibt von J6, wie es viele Amerikanerinnen und Amerikaner nennen, dann ist es wahrscheinlich das von Jacob Chansley, genannt Kapitolschamane, Mr. QAnon. Bilder von ihm gingen um die Welt, von dem Mann mit Hörnern an der Fellmütze, von seinem nackten Oberkörper voller Tätowierungen und seinem Speer mit US-Flagge in der Hand. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Kurz nach dem Sturm aufs Kapitol hat er sich ja schuldig bekannt, saß auch hinter Gittern wegen Behinderung eines offiziellen Verfahrens. Er ist inzwischen aber wieder aus dem Gefängnis entlassen, wurde von Donald Trump begnadigt und verklagt ihn jetzt. Gleich am Anfang hat er mir erzählt, wie er von der Begnadigung erfahren hat.
Well, I was in the gym, actually. I think it was like 8 o'clock at night, and my lawyer's paralegal actually gave me a call and told me I got a pardon. So, you know, I walked outside and screamed freedom at the top of my lungs.
Du wurdest also von Donald Trump begnadigt, hast ihn aber seitdem ein Stück Scheiße genannt, ein Betrüger, und verklagst ihn jetzt. Was hat sich geändert?
What's changed?
Well, what changed is that I was advising the president for a long time behind the scenes and getting no credit for it, which I didn't mind, but he was using all of my advice to help Israel and not America. And when he eventually refused to release the Epstein client list or release the cures for cancer or release, you know, zero point energy or something like that, you know, and I chose to walk away. He is a piece of shit and he's a liar. I know from experience. He's a liar and a manipulator in every way, shape and form. And I do believe he's all over the Epstein files, and that's why he didn't want them released.
Und warum genau verklagst du ihn jetzt?
Why exactly are you suing him?
His administration was harassing me to no end. I have the proof.
Soweit Jacob Chansley. Er ist natürlich eine umstrittene Person, ein Verschwörungstheoretiker. Viele seiner Aussagen sind nachweislich falsch, andere lassen sich auch nicht überprüfen. Ich wollte aber trotzdem mit ihm sprechen, um zu erfahren, warum ein Mann, der so hinter Donald Trump stand, jahrelang, der ihn derart verteidigt hat, jetzt quasi gegen ihn schießt. Britta, wie schätzt du ihn ein?
Ich glaube, was wir bei ihm sehen, ist so ein bisschen diese Abkehrung, die wir oft in der Magerbasis jetzt gerade erleben, dass es Punkte gibt, wo Trump sie einfach enttäuscht. Und das ist was sie vorher nicht gesehen haben. Trump hat es geschafft, in den 4 Jahren, in denen er nicht im Weißen Haus war, ja seine Basis quasi auszubauen noch. Also er hatte seine treue Basis aus der ersten Amtszeit und da sind noch weitere hinzugekommen. Aber er musste in der Zeit natürlich nicht regieren. Er musste da nicht liefern. Er konnte davon, also sie damit überzeugen, dass er ihnen Sachen verspricht. Jetzt regiert er und er regiert natürlich für diese Basis, aber auch für andere und er macht Sachen, die ihnen nicht gefallen. Und ich glaube, das ist was wir gerade bei vielen dieser prominenteren Mager-Stimmen erleben, dass sie damit hadern und nicht mit allem, was er macht, eben einverstanden sind.
Ja, und wir haben es ja auch immer wieder gehört, immer wieder nennt er die Epstein-Akten als Grund, warum er Donald Trump nicht mehr unterstützt. Also alle Dokumente rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Wir erinnern uns, jahrelang hatte der Multimillionär einen Missbrauchsring betrieben. Bis heute ist nicht klar, welche prominenten Persönlichkeiten in seine Machenschaften verwickelt gewesen sein könnten und warum das Weiße Haus, warum Donald Trump nicht alle Akten veröffentlicht. Kannst du dir da einen Reim draus machen?
Das ist auch eines dieser Versprechen, die Donald Trump ihnen gegeben hat. Er ist immer damit angetreten zu sagen, ich werde die Epstein-Files alle veröffentlichen. In der Magerbewegung ist es ein ganz wichtiger Punkt.
Warum eigentlich?
Die Epstein-Files oder der ganze Epstein-Fall spielt in die Verschwörungserzählung rein, die wir bei der Magerbewegung immer wieder sehen. Dass sie sagen, es gibt eine Elite, es gibt einen illustren Kreis, die irgendwie unmoralisch sind, die ihr eigenes Ding da machen. Und dass jetzt Trump diese Akten nicht veröffentlicht, ist quasi, da schützt er die auf einmal. Also die, gegen die er ja eigentlich auch war, dieses Establishment, das er eigentlich auch abschaffen wollte oder gegen, wo er sich immer als Anti-Establishment inszeniert hat, das schützt er jetzt, indem er aus ihrer Sicht eben diese Akten nicht freigibt. Es gab offenbar den Punkt, dass er ihn eigentlich wollte, er sie veröffentlichen, dann ist er ein bisschen davon abgekommen und er hat, glaube ich, in dem Punkt ein bisschen auch seine Basis falsch eingeschätzt. Die Einschätzung hier ist, dass Trump selber nicht unbedingt in diesen Akten jetzt weiter drin ist, weil das ist auch eigentlich plausibel, dass er da nicht selber nochmal größer drin vorkommt, weil die Demokraten auf der anderen Seite ja auch 4 Jahre lang Zeit hatten, durch diese Akten durchzugehen. Sie hätten das auch veröffentlichen können vorher schon und ich würde mal vermuten, sie hätten es auch gemacht, wenn sie da jetzt den großen Donald-Trump-Fall drin entdeckt hätten. Ich glaube nicht an die Erzählung, dass er es aus Eigenschutz nicht macht, aber sicherlich haben sehr, sehr viele Leute und sehr, sehr viele mächtige Leute ein Interesse daran, dass das nicht veröffentlicht wird und Trump als Dealmaker wird da sicherlich auch die ein oder andere Absprache eingegangen sein. Das wäre meine Vermutung dahinter.
Ja, ich habe Jacob Chansley dann noch gefragt, ob sich die USA unter der zweiten Amtszeit so entwickelt haben, wie er sich das gewünscht hatte und ob es das wert war, für Donald Trump 27 Monate ins Gefängnis zu gehen und ob weitere January Sixers, also andere Beteiligte vom Sturm aufs Kapitol und auch andere MAGA-Unterstützer so denken wie er.
Donald Trump is definitely losing not just credit, not just respect, but he's losing all support that he ever had. And it's a damn shame, too, because he really was saying all the right things, you know, and right before getting in office, I had very high hopes. And then when I saw how he chose to spend his first 100 days with all those executive orders, it's no wonder he's losing so much support. He's not a good leader.
War es das wert, für ihn 27 Monate ins Gefängnis zu gehen?
27 months for him?
I didn't go to prison for Trump. I went to prison for the American people. I actually went to prison because the government's corrupt, but that was the whole point of going to prison, was to illustrate how corrupt the government is. Was it worth it? Absolutely.
Aber dein Gesicht wird wahrscheinlich für immer ein Symbol für den Angriff auf das Kapitol sein. Wie fühlt sich das für dich an?
How does that make you feel?
It represents a middle finger to the tyrannical state. You know, I'm proud in many ways of the things that I stand for. And am I proud of my behavior that day? As far as, you know, considering everything else that everybody else was doing, I was the only level head that was actually there. Besides the cops.
Aber wenn du heute das Wissen hättest, das du jetzt über den 6. Januar hast, würdest du alles nochmal genau so machen?
Would you do it all over again?
Well, put it this way. If I had the foreknowledge of what was going to happen, then I would try to stop everybody from breaking through the barriers in the first place.
Also jetzt ist die Aussage eine andere. Offenbar galt seine Motivation plötzlich nicht mehr Donald Trump, sondern angeblich den Amerikanerinnen und Amerikanern und dem Ziel zu zeigen, wie korrupt das System ist. Wie glaubwürdig findest du ihn?
Es ist schon glaubwürdig aus seiner Perspektive heraus. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Enttäuschung, die wir da in Teilen der MAGA-Basis sehen, die ist schon real. Und er sagt es ja selber auch, Donald Trump hat eigentlich all die richtigen Sachen gesagt, bevor er ins Weiße Haus eingezogen ist. Es gibt einen ganz guten Einblick da rein, wie MAGA jetzt auch auf Trump blickt. Gleichzeitig kann man es, glaube ich, oder sollten wir es, glaube ich, nicht überinterpretieren und sagen, da gibt es jetzt diesen riesigen Bruch oder so. Die sind schon immer noch sehr loyal, was Trump angeht. Es gibt nur die kleinen Enttäuschungen, die vielleicht in so Langzeitbeziehungen dann irgendwann auftauchen.
Und für wie gefährlich hältst du so einen Verschwörungstheoretiker wie Jacob Chansley, also auch gerade in Zeiten von Social Media und Co.?
Für sehr gefährlich. Ich meine, das haben wir ja wirklich, das hat der Kapitolsturm ja sehr eindrucksvoll bewiesen, dass es eben die Möglichkeit gibt, sich da auszutauschen, zu vernetzen und dann eben so etwas auch zu planen und wirklich in den USA, in Washington D.C. das Kapitol zu stürmen. Das war schon sehr eindrucksvoll und das ist schon auf jeden Fall ein Warnschuss gewesen. Und ich glaube, klar hat man daraus gelernt und blickt jetzt da anders drauf, aber das ist ja nicht, dass es nicht wieder passieren könnte.
Ja, und das, was bei den Aussagen von Jacob Chansley ja definitiv deutlich wird, ist, Donald Trump steht unter Druck, auch bei seinen Anhängerinnen und Anhängern. Und das im Jahr der sogenannten Midterms, der Zwischenwahlen. Die sind eine der wichtigsten der jüngeren Geschichte. Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Sitze im Senat werden neu vergeben. Aktuell haben die Republikaner, also die Partei von Donald Trump, in beiden Kammern eine knappe Mehrheit. Sollten sie die verlieren, würde das Regieren deutlich erschweren. In der Praxis heißt das jetzt was genau? Was steht hier konkret alles auf dem Spiel für Donald Trump, für die Republikaner?
Für Donald Trump und für die Republikaner steht bei den Midterms auf dem Spiel oder es stellt sich nach den Midterms die Frage, wie viel von ihren politischen Vorhaben können sie noch wie umsetzen? Also wir sehen ja jetzt, im ersten Jahr haben sie sehr viel gemacht. Also jetzt gerade auch schon gehört, die Executive Orders, da sind hunderte von diesen Präsidialerlassen verabschiedet worden. Also viel, viel, viel ist da einfach schon passiert. Und Big Beautiful Bill und so, das ist jetzt schon verabschiedet worden. Also große Vorhaben sind schon angeleiert worden, weil sie das eben im Moment machen können. Wenn sie tatsächlich diese Mehrheit verlieren im Repräsentantenhaus und im Senat, dann wird es ungleich schwerer, dort eben Sachen zu verabschieden. Müssten sie viel mehr mit den Demokraten abstimmen, aushandeln, Kompromisse finden. Dass das nicht so die Stärke oder nicht in ihrem Interesse ist, haben wir mit diesem historisch langen Shutdown im Herbst gesehen. Also das würde sie schon sehr, ihre Handlungsfähigkeit sehr einschränken, wenn sie nicht noch mehr Macht quasi vom Kongress an den Präsidenten schieben.
Also dieser Shutdown, das war der längste Stillstand in der Geschichte der USA. Da auf der politischen Seite ging nichts, aber auch im Leben war hier gefühlt alles zu. Und am Ende musste man auch ewig warten, bis man Flieger ging und die Daumen drücken, dass überhaupt irgendwas geht hier in D.C. Ja, er selbst scheint ja auch etwas nervös zu sein, was diese Wahlen da angeht. Vor kurzem hat er gesagt, das eine, was mich beunruhigt, ist, dass die Person, die die Präsidentschaft gewinnt, immer die Zwischenwahlen zu verlieren scheint.
Das ist so. Da wäre er jetzt tatsächlich nicht der Erste, der die Zwischenwahlen verliert und der in diese Situation kommt. Aber es hätte tatsächlich Folgen für ihn. Und für ihn ja doppelt, weil klar ist, dass, also so klar, aber eigentlich klar ist, dass er danach nicht nochmal antreten wird. Also mit seiner Amtszeit jetzt endet auch seine Zeit im Weißen Haus. Danach wird jemand anders als Präsidentschaftskandidat der Republikaner ins Rennen gehen. Das heißt, alles, was er machen möchte, muss er jetzt eigentlich noch machen. Er hat ja auch Grund, nervös zu sein, weil es tatsächlich bei den Wahlen, die wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben, also es gab so ein paar Zwischenwahlen auch dieses Jahr, nicht so gut für ihn ausgegangen ist. Also da haben tatsächlich die Demokraten an vielen Orten nicht nur gewonnen, sondern sie haben ihnen ist es auch gelungen, Wähler wieder zurückzugewinnen, die bei der Präsidentschaftswahl zum Beispiel noch für Trump gewählt haben. Also da hat sich schon was verschoben und deswegen wird es ganz besonders spannend, da auf die Zwischenwahlen, auf die Midterms im November zu schauen.
Ja, und last but not least müssen wir in dieser ersten Podcast-Folge noch sagen, Happy Birthday, USA. Die Vereinigten Staaten werden 250 Jahre. Genauer gesagt gab es vor 2,5 Jahrhunderten die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Gefeiert wird nicht nur am Tag selbst, also am 4th of July, sondern quasi das ganze Jahr, wenn man sich so die verschiedenen Terminkalender anschaut. Was erwartet uns noch alles in diesem besonderen Jahr?
Oh, es ist mal wieder ein Amerika-Jahr, wenn man so möchte. Also es geht natürlich los mit den Standardsachen wie Super Bowl und so jetzt gerade, auf die natürlich jetzt auch nochmal ganz anders geguckt wird. Aber dann fängt im Juni die WM an hier und das wird ein Riesenspektakel. Mittendrin dann die 250-Jahr-Feier und die ist zum einen politisch sehr aufgeladen, aber wird natürlich auch im ganzen Land soll das eben gefeiert werden. Also das schon das erste halbe Jahr wird in den USA sehr voll, sehr spannend, sehr ereignisreich, mit hoffentlich auch vielen schönen Ereignissen.
Und bei so einem Jubiläum kann ich das viele Feiern natürlich nachvollziehen. Aber ich habe mal eine Frage. Ich bin ja in Texas zur Schule gegangen. Und was ich immer besonders, nennen wir es, spannend fand, war, da werden Geburtstage nicht mal nur 4 Wochen später gefeiert. Das kann ich ja vielleicht noch irgendwie nachvollziehen. Sondern manchmal auch einfach 4 Wochen vorher. Das ist für mich bis heute total absurd. Mensch, das bringt doch Unglück. Ist das nur so eine Texas-Sache oder wird das in ganz Amerika so gehandhabt?
Offenbar in ganz Amerika. Ich finde es irre praktisch.
Als Mama.
Der andere Teil ist, dass man ja die ganze Klasse gleich einlädt.
Ach so, ich verstehe.
Nee, aber es ist, wir müssen noch einen Geburtstag nachfeiern. Jetzt also.
3 Monate später oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, unser mittlerer, wir sind tatsächlich im Sommer erst hergezogen und unser zweiter, der ist 4 geworden hier und sprach zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so viel Englisch und meinte dann, ich möchte lieber feiern, wenn ich ein bisschen mehr Englisch kann. Und dann haben wir das den anderen erzählt und die waren so, gar kein Problem, dann feiert doch einfach im Frühjahr. Also ist herrlich.
Ach schön, Britta, es war so schön. Vielen Dank für deine ganzen Einordnungen, die vielen Informationen und wir sprechen uns bestimmt ganz bald wieder.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
Das war Folge 1 von The Wild House. Die nächste gibt es kommenden Dienstag, also spätestens kommenden Dienstag. Im Falle von Breaking News melde ich mich selbstverständlich früher zurück. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.